Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Erich Fischer zu Ihnen und sein Thema lautet Auf dem Weg nach Jerusalem. Doch vorher hören Sie noch ein Duett. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
In der letzten Predigt unter dem Titel Situationen im Leben Jesu habe ich mit uns zusammen die Versuchungen unseres Herrn durch den Teufel besprochen. Heute begegnen wir unserem Herrn Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Und dazu hat der Thomas eingangs schon die Verse 31 bis 34 aus dem Lukas-Evangelium gelesen. Lassen Sie mich nun zum besseren Verständnis des Gelesenen zuerst das Umfeld des Geschehens ein wenig näher beleuchten, ehe ich dann in der Folge konkreter werde. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Mit diesen Worten wendet sich also Jesus an seine Jünger, um mit ihnen ein Gespräch führen zu können. Er versammelt sie näher um sich. Um nun die Wegsituation besser vor Augen zu haben, hier noch eine Parallelstelle aus Markus 20 ab Vers 32. Da erfahren wir, und Jesus ging ihnen voran. Das heißt, wie auf einer Wanderung bestimmte er den Weg, den sie gehen würden. Und dabei hatte er immer ein Ziel im Auge, Jerusalem. Sein Blick war fest auf dieses Jerusalem gerichtet und sie, gemeint sind die 12, lesen wir, entsetzten sich. Warum wohl? Warum entsetzten sie sich? Nun wahrscheinlich über die Entschlossenheit, mit der Jesus diesem Ziel Jerusalem zustrebte. Doch noch etwas erfahren wir. Es folgte ihm außer den 12 noch eine andere Gruppe, die sich fürchtete nach. Der griechische Satzbau macht hier deutlich, dass es sich um eine Gruppe handelte, die sich von den 12 deutlich unterschied. Möglicherweise Pilger, die auch nach Jerusalem wollten zum Passafest. Und aus dieser Gruppe heraus ruft nun Jesus also die 12 Jünger näher zu sich und gibt ihnen den Weg bekannt. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Mit ihnen gemeinsam will er seinen schweren Passionsweg gehen. Das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, beschreitet mutig den Weg zum Brandopferaltar des richtenden Gottes. Vor ihm, und das weiß er ganz genau, liegen Schmähung und Verspottung durch das Volk. Vor ihm liegen Geißelung und Verhöhnung durch die Schergen der Obrigkeit, sowie Dornenkrone und Kreuz. Doch nicht nur das, sondern auch glorreicher Sieg und Vollendung seines Auftrages. Auch das liegt vor ihm. Und zu beiden, zu Leid und Sieg, will er die kleine Gemeinde, die 12 Jünger, mitnehmen. Darum betont er, wir gehen hinauf. Er sagt nicht, ich gehe hinauf. Er sagt nicht, ich will dahin gehen, weil ich nun zu leiden habe. Nein, er will die Seinen mitnehmen auf diesem Leidensweg, mitnehmen auf dem beschwerlichen Weg hinauf nach Jerusalem. Doch welchen Weg genau wählt er nun eigentlich, unser Herr Jesus? Und was geschieht auf diesem Weg? Um das zu erfahren, müssen wir noch ein klein Stück weiter lesen in unserem Text. Da heißt es nämlich im Vers 35, es geschah aber, da er nahe an Jericho kam, saß ein Blinder am Wege und bettelte. Aha, Jesus zieht also über Jericho hinauf nach Jerusalem. Durch die Jordansenke hindurch geht es in die Höhe. Ihr Lieben, solche unter uns, welche schon einmal in Israel waren, die wissen wahrscheinlich, dass Jericho die tiefstgelegene Stadt der Erde ist. Circa 250 Meter unter dem Meeresspiegel in unmittelbarer Nähe des Toten Meeres. Durch diese Senke also, durch diesen absoluten Tiefpunkt der Welt, geht Jesus, ehe ihn der Weg aufwärts nach Jerusalem führt. Und auf diesem Weg, dort unten vor den Toren Jerichos, so lesen wir, sitzt ein Blinder und bettelt. Und als dieser die Volksmenge hörte, die vorüberging, da forschte er nach, was das wäre und erfährt, es ist Jesus, der vorbeikommt. Und als man ihm das mitteilt, wird er augenblicklich zum Bettler vor Gott. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Gegen allen Widerstand einiger aus der Menge schreit er es gerade so hinaus und macht sich so bemerkbar. Und Jesus heilt ihn mit den Worten, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und als Reaktion auf diese Barmherzigkeit Jesu berichtet uns Lukas, er folgte ihm nach und pries Gott. Aus all dem, was wir bis hierher vernommen haben und aus der Situation, mit der Jesus aus seinem Passahweg hinauf nach Jerusalem konfrontiert wird, können wir 4 Dinge erkennen. Erstens, wir sehen einmal hier gewissermaßen in der Tiefebene dieser Welt die Blindheit und Armut, ja die Bettelarmut der Menschheit. Wir sehen weiter das Lamm Gottes, welches durch diese Tiefebene geht, Seelen sucht und heilt und die Geheilten mitnehmen will hinauf nach Jerusalem. Wir sehen ferner die Bitte eines Heilsverlangenden, der trotz Widerstand sich nicht beirren lässt. Und wir sehen letztens den Dank dieses Geheilten, der den Vater im Himmel preist und in die Nachfolge Jesu tritt. Ja, dieser blinde Mensch, der gerade vor kurzem noch vor den Toren Jerichos saß und bettelte, der darf sich jetzt der Volksmenge anschließen und sich auch unter das Wort des Herrn stellen. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Er darf mitziehen. Er ist jetzt einer von ihnen, ein Geheilter. Und das zu erkennen, diesen Zusammenhang zu erfassen, das ist zunächst für uns sehr wichtig. Betrachten wir nun im Folgenden erstens den Herrn Jesus Christus auf seinem Passionsweg hinauf nach Jerusalem und wenden uns danach zweitens seiner Jüngerschar zu, sozusagen seiner kleinen Gemeinde, diesen blinden Bettlern, die zu Bettlern vor Gott geworden sind und die in Jericho, in dieser Tiefebene der Welt, durch Jesus sehend geworden sind und die sich trotz äußerem Widerstand aufgemacht haben, Jesus auf seinem Weg hinauf nach Jerusalem zu folgen. Wie gesagt, wir wollen uns zunächst einmal das Lamm Gottes ansehen und darauf achten, was er zu den Zwölfen sagt. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden. Ja, was wird denn vollendet werden? Etwa das, was in meinem Herzen ist? Nein. Oder gar das, was der Vater mir noch zeigen wird? Nein. Oder das, was ich beabsichtige zu tun? Nochmals nein. Sondern es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist. Das heißt, es wird all das vollendet werden, was aufgezeichnet ist, was niedergeschrieben ist, was euch allen in der Schrift zugänglich ist, damit ihr es vergleichen könnt. All das, was wird vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn. Das heißt, was in den Schriften niedergeschrieben ist, von dem wahren Sohn Gottes, der zugleich auch als wahrer Mensch auf diese Erde kam. All das wird seiner Erfüllung jetzt entgegengehen. Und das zeigt auf, was unserem Herrn Jesus Stecken und Stab auf seinem Passionsweg war. Es führt uns vor Augen, worauf er sich stützte, was ihn leitete, wodurch er motiviert war. Er fand in dem unverrückbaren, ewig gültigen, prophetischen Wort seine Wegweisung. Denn dieses Wort legt ja sowohl Zeugnis von dem wunderbaren Ratschluss Gottes mit seinem geliebten Sohn, als auch zugleich von der geistlich blinden Menschheit ab. Jesus Christus erkennt in der Schrift nichts Geringeres als die untrügliche Urkunde der Offenbarung seines himmlischen Vaters. Und diese Urkunde trägt er bis in den Tod hinein auf seinem Herzen. Ganz gleich, von woher die Stimme des himmlischen Vaters zu ihm kam, ob unmittelbar aus der Höhe oder ob sie durch die altehrwürdigen Schriftrollen sein Herz berührte, immer befolgte er das ihm Geoffenbarte mit demütigem und gehorsamem Herzen. Mit dieser Einstellung begegnet er ja auch gleich am Anfang dort in der Abgeschiedenheit der Wüste dem Teufel. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die vorangegangene Botschaft und an die Antwort, die Jesus dem Verführer jedes Mal gab. Es steht geschrieben. Jesus ließ sich auf keine Diskussionen ein. Er wollte nicht mit dem Widersacher diskutieren. Er tat das einzig Richtige und das gleich dreimal. Er verwies auf die Schrift. Es steht geschrieben. Absoluter Gehorsam gegenüber dem Wort. Und in diesem absoluten Gehorsam geht unser Herr auch jetzt den schweren Leidensweg hinauf nach Jerusalem. Er verweist aufs Wort, da er sich diesem Wort gegenüber verantwortlich und verpflichtet weiß. Und er geht letztlich diesem Wort im Gehorsam folgend ans Kreuz. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn. In Jesus Christus sehen wir also in vollkommenster Weise das erfüllt, was der Psalmist in Psalm 119 so wunderbar zum Ausdruck bringt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Von diesem Wort allein lässt Jesus sich leiten. Diesem Wort allein zollt er Gehorsam. Und auf keinen hat dieses Wort so wunderbar, so absolut, so vollkommen und lückenlos zugetroffen wie auf den menschgewordenen Gottessohn. Und nun, trotz all unserer Unvollkommenheit und trotz all unserem Unvermögen, liebe Bruder, liebe Schwester, gestattet mir die Frage: Kannst auch du das von Herzen bezeugen? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Bezeugen nicht nur als ein so leicht dahingesprochenes Lippenbekenntnis. Bezeugen auch dann, wenn uns der Allmächtige einmal hineinschickt in die Not, hineinschickt in das Leid. Bezeugen, wenn es darum geht, über eine Leidensstraße zu gehen, lässt du dich auch dann von seinem Wort leiten? Ist dieses Wort auch dann deines Fußes Leuchte und erhellt es auch dann deine persönliche Situation? Seht ihr, Lieben, das ist ja gerade das Verheerende seit jeher und noch verstärkt in unserer Zeit, dass sich der natürliche Mensch, der geistlich blind und taub ist, sich von Gottes Wort und um Gottes Wort überhaupt nicht kümmert. Er will es ja gar nicht hören. Nicht, dass er es nicht hören kann, sondern dass er es nicht hören will. Nicht, dass er es nicht glauben kann. Nein, er will es nicht glauben. Ihr Lieben, ich hätte gut Lust, einmal die Probe aufs Exempel zu machen heute. Aber keine Angst. Ich tue es nicht, ich will ja keinen in Verlegenheit bringen. Aber jeder schlage sich jetzt einmal an seine eigene Brust, sei einmal ehrlich zu dir selbst und gib dir eine Antwort auf folgende Fragen. Ist denn Gottes Wort täglich deines Fußes Leuchte und ein Licht auf deinem Weg? Lässt du dich täglich auf sein Wort ein, damit er dich führen und leiten kann? Durch dasselbe? Beschäftigst du dich denn regelmäßig mit seinem Brief an uns Menschen derart, dass es seine Wirkung für den Tag und darüber hinaus für dein ganzes Leben nicht verfehlt? Nimmst du es denn so auf, dass eine Führung durch den Heiligen Geist überhaupt möglich ist? Was muss ich denn davon halten, wenn mir in einem Gespräch die Frau sagt, wir beten doch jeden Tag vor dem Essen. Und im gleichen Atemzug der Mann, der nebendran steht und sagt, ist doch überhaupt nicht wahr, wir beten doch überhaupt nicht. Ist das Führung der Familie des Heiligen Geistes? Ich will mir diesen Fragen keinem zu nahe treten. Auch ich kenne die Aussage vom Splitter und Balken. Aber ist es nicht so, dass es die Not vieler Blinder in der Tiefebene dieser Welt ist und vielleicht sitzen heute noch solche in unseren Reihen, dass sie Gottes Ruf einfach nicht hören wollen, dass sie keine Buße tun wollen, dass sie den Gehorsamsschritt nicht tun wollen, obwohl sie ihn schon so oft hätte tun sollen, dass sie und das trotz besseren Wissens sich nicht bekehren wollen. Doch Achtung, ihr Lieben, solchen sei gesagt, Gott hat schon so manchen Menschen mit Blindheit geschlagen, sodass er am Ende gar nicht mehr hören konnte. Das ist Gericht. Wer nämlich beharrlich, vorsätzlich und willentlich den Einladungen des Evangeliums immer und immer wieder trotzt, dem verstockt und verfinstert der Herr am Ende noch sein Herz derart, dass ihm die größte Torheit als sein persönliches Glück erscheint. Er kann seine Torheit nicht mehr erkennen. Und gerade das, ihr Lieben, das ist doch der geistliche Zustand unzähliger Blinde in der Tiefebene dieser Welt. Sie sind gehindert durch ihre eigene Widerspenstigkeit, gehindert durch ihren eigenen Stolz und Hochmut, vor Gott nie zu Bettlern geworden. Sie glauben ohne Unterlass, dass sie recht sind und dass sie vor Gott am jüngsten Tag bestehen können. Oh, welch ein Trugschluss, welch eine Torheit. Doch du, lieber Bruder, liebe Schwester, die du wiedergeboren bist, lass du das Wort Gottes beständig deines Fußes Leuchte sein und ein Licht auf deinem Weg, ein Licht, welches dir leuchtet auf all deinen persönlichen Passionsstraßen, ein Licht durch die Dunkelheit dieser Welt hindurch. So und nicht anders hat es der Herr Jesus getan. Auf seinem ganzen Passionsgang hielt er sich an das prophetische Wort, welches klar und deutlich von ihm redete und sich ohne Abweichung in ihm erfüllte. So wollen wir auch es ihm gleich tun, aufs Wort uns berufen und uns am Wort festhalten. Denn steht nicht auch von dir geschrieben, denn so du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass sich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du durch Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Ein wunderbares Wort, das uns täglich Stecken und Stab sein will. Aber nur dann wird es für uns, für dich und für mich Gewinn sein, wenn wir es ohne Wenn und Aber so annehmen, wie es geschrieben steht, ein jeder persönlich für sich selbst. Und steht nicht auch von dir geschrieben, glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Übles wider euch reden, so sie denn lügen. Und zählst du nicht auch zu denen, welchen verheißen ist, dass wenn sie treulich ausharren, im Himmel einmal alles wohl belohnt wird? Das verheißt uns die Schrift doch auch. Und was verheißen ist, das wird gewisslich auch erfüllt. Und noch einmal, an einer anderen Stelle, steht nicht auch von dir geschrieben, dass für dich, nachdem du einen guten Kampf gekämpft, nachdem du den Lauf vollendet und Glauben gehalten hast, die Krone der Gerechtigkeit bereit liegt für dich, welche dir der Herr, der gerechte Richter, geben wird. Auch das steht von jedem Wiedergeborenen geschrieben. Gilt nicht dieses und vieles mehr auch für dich? Deshalb dürfen nicht auch wir, du als Einzelne und wir als Gemeinde zusammen mit Christus sagen, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Denn auch wir haben genau wie er in unserem Leben ein Ziel vor Augen, die ewige Heimat droben im neuen Jerusalem. Und jeder aus Gnade wiedergeborene Griff darf wissen und fest darauf vertrauen, es wird alles vollendet werden. Das heißt, es wird sich auch für uns all das, was geschrieben ist, durch den Geist Gottes genau so erfüllen, wie es sich für den erhöhten Christus erfüllt hat. Und warum wird es sich erfüllen? Nun, weil der begnadigte Sünder seit seiner Bekehrung nicht mehr sich selbst gehört, nicht mehr sein eigen ist, sondern Christi Eigentum. Und das für Zeit und Ewigkeit. Und deshalb heißt es für einen jeden, mutigen Schrittes hineingetreten in die Fußstapfen unseres Herrn Jesus Christus. Nur immer seinem Wort vertraut und in seinem Licht gewandelt, mit festem Tritt hindurch durch die Tiefebenen des Lebens, den Blick aber dabei immer himmelwärts gerichtet. Und läuft uns dabei hier und da einmal jemand über den Weg, der uns dieses göttliche Wort verfälschen will oder anderes darüber stellen will, dem dürfen wir ruhig auch einmal das Wort Jesu an Petrus entgegenhalten, wo er sagt, geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Denn so, wie das Wort Jesus Christus aus seinem Weg Stecken und Stab war, so soll es auch dich und mich auf unserer Wanderschaft durch unser Leben begleiten. Wir müssen nur darauf hören. Und das Zweite. Wir sehen den Herrn Jesus in seiner Entschlossenheit auf seinem Weg durch Jericho hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden. Ja, was denn? Was muss denn vollendet werden? Was muss ich denn erfüllen? Nun, wir wissen, das Herz unseres Heilands war von Liebe zum Vater und zum Wort erfüllt. Es war aber auch erfüllt von Liebe zu uns Menschen. Und wegen deren Rettung verließ er ja letztendlich das Himmelreich. Und dieses von dreifacher Liebe durchdrungene Herz bewirkte, dass sein Blick fest und unverrückbar auf die Kreuzesstraße gerichtet war. Keine Macht dieser Welt konnte ihn von diesem Ziel abbringen. Auch nicht ein besorgter Petrus, der einmal auf die Seite ihn nahm, um ihn mit den Worten zu sagen, Gott bewahre dich, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er versuchte ihn zu beeinflussen. Gerade ihm musste der Heiland eben, wie schon gesagt, entschieden entgegenhalten, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Wir kennen diese Stelle und wir wissen auch, dass Petrus mit diesem wohlgemeinten Rat unbewusst und ungewollt das Werkzeug des Versuchers geworden war. Aber Jesus erkannte es sofort. Nein, nichts und niemand konnte ihm das Ziel verrücken. Und während Jesus noch aufwärts pilgert, verdunkeln sich in Jerusalem schon die Gerichtswolken. Der Hohe Rat tritt zusammen und man schmiedet Pläne, wie man ihn am besten unschädlich machen könne. Auch das weiß Jesus wohl, aber auch das änderte nichts an seinem Entschluss. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Er ging diesen Weg nicht nur, um mit den Seinen das Passafest zu feiern, das auch, aber er ging mit ihnen den Weg, weil er nach des Vaters Ratschluss als das Lamm Gottes zur Schlachtbank geführt werden sollte. Wir haben es eingangs gelesen. Denn er wird überantwortet werden den Heiden und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden und sie werden ihn geißeln und töten. Welch ein Opfer, welch eine Hingabe, welch eine Schmach für einen, der aus der himmlischen Höhe kam, um den Menschen nur Gutes zu tun. aber auch welch ein Gehorsam und vollkommene Sünderliebe, stärker denn der Tod und fester denn die Hölle. Hohelied 8, Vers 6. Dort hinauf strebt Jesus festen Schrittens, sehenden Auges geht er dem entgegen, was dem Menschen vor langer Zeit geoffenbart wurde, was aber die Jünger nicht verstanden. Das, was Gott durch den Propheten Jesaja von des Menschen Sohn gesagt hatte, das musste jetzt in Erfüllung gehen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Hören wir es? Nicht nur verachtet, nicht nur verspottet, nicht nur verhöhnt und angespien und dann wieder weggeschickt, sondern um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Warum? Auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Von all dem spricht Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg. Er sagt ihnen, sie werden mich, den Menschensohn, verspotten. Sie werden mich verschmähen. Sie werden mich anspeien. Sie werden mich geißeln und töten. Und die Jünger kannten doch Jesaja 53. Aber wir lesen, und das muss Jesu Leidensweg noch zusätzlich schmerzlich berührt haben, sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede blieb ihnen verborgen, und sie wussten nicht, was das Gesagte war. Wir müssen uns das einmal vor Augen führen. Jesus erklärt ihnen alles, was sie ja eigentlich von der Schrift her wissen müssten, aber sie verstanden es nicht. Sie wussten nicht, wovon er redet. Welch eine abgrundtiefe Kluft lag doch zwischen ihren Gedanken und den Gedanken Gottes, trotz der langen Wegstrecke, die sie bereits mit Jesus gegangen waren. Auf eine Botschaft des Sieges hatten sie gehofft. Ja, sehnsüchtig hatten sie darauf gewartet. Auf eine Mitteilung, dass die triumphierende Entfaltung seines Reiches nun bevorstand. Das haben sie erwartet. Und in Vergessenheit war dabei geraten, um ihre und unsere Sünde wegen. Ihr Herr und Meister ist darum zerschlagen worden. Ganz so, als ob die Wiederherstellung der verlorenen Menschheit auf irgendeinem anderen Weg hätte geschehen können. Ganz so, als ob die Sünde, welches ja die gesamte Schöpfung gestört hatte, auf irgendeinem anderen Weg hätte beseitigt werden können, als durch diese eine und einzige, durch dieses vollkommene, reine und heilige Lamm Gottes. Nein, es gab keinen anderen Weg als den des Blutopfers. Weder eine willkürliche Gnadenerklärung aus der Höhe, noch ein einfaches Sündenbekenntnis der Gefallenen reichte aus, um eine Wiederherstellung zu bewirken. Denn hier musste nicht nur Sünde zerschlagen werden, sondern hier musste auch Gottes Gerechtigkeit wieder in vollem Umfang hergestellt werden. Und dies ging eben nur dadurch, dass das Wort, welches bei Gott war, Fleisch wurde. Nur dadurch, dass der Sohn die Herrlichkeit, die er beim Vater besaß, verließ, um als wahrer Menschensohn auf die Erde zu kommen. Er musste freiwillig in diese Tiefebene dieser Welt, in diese Tiefebene der Verlorenheit und Blindheit der Menschen, in die Tiefebene deiner und meiner Verlorenheit kommen, um dann den Leidensweg hinauf nach Jerusalem anzutreten, hinauf ans Kreuz. Und liebe Geschwister, könnt ihr euch vorstellen, welch ein Jubeln und Jauchzen das bei den Engeln im Himmel, die ja das Geschehene auf Erden ängstlich mitverfolgten, ausgelöst haben muss, als er endlich ausrief, es ist vollbracht. Und erst als der Gekreuzigte auferstand und der von Menschenhand am Fluchholz erhöhte, nun vom Vater in die Herrlichkeit erhöht wurde, er, der seit seiner Geburt auf Erden königliches Recht besaß, er, der seit seiner ganzen Passionszeit königliche Würde besaß und in seinem Dienst königliche Vollmacht innehatte. Er durfte nun droben beim Vater wieder königliche Herrschaft übernehmen. Sein verborgenes Königstum wurde jetzt im Himmel offenbar. Aber bevor unser Herr wiederkommen wird, offenbart er sein Königreich und seine königliche Vollmacht, indem er in der Tiefebene dieser Welt heute, in der noch Gnadenzeit, geistlich Blinde, die am Wegrand sitzen und betteln, sucht und ruft. Solche, die sich finden lassen, die führt er seiner Gemeinde zu und sagt ihnen: Seid sehend, euer Glaube hat euch geholfen. Mit solchen will er dann hinaufziehen nach Jerusalem, raus aus Jericho, raus aus diesem tiefsten Punkt ihres Lebens, raus aus der Finsternis ihrer Gebundenheit, weg von der ewigen Verlorenheit, dem strahlenden Licht und der ewigen Seligkeit entgegen. Und ist es nicht so? Seine wahre Gemeinde, das sind doch die blinden Bettler, die in der Tiefebene dieser Welt durch Gottes Gnade sehend geworden sind und die sich aufgemacht haben, aufgemacht vielleicht entgegen allem Widerstand, um Jesus hinauf nach Jerusalem nachzufolgen. Das sind doch wir alle. Wir alle, die sich von ihm einmal haben rufen lassen. Aber liebe Geschwister, das müssen wir dann auch sehen. Jesus nachfolgen heißt auch seinen Weg gehen, heißt in seine Fußstapfen hineintreten. So wie sein Weg dornenvoll war, so ist auch der Weg seiner Nachfolge, seiner wahren Gemeinde dornenvoll. Sein Jerusalemweg war ein Dornen- und Kreuzesweg. Er führte über Golgatha zur Auferstehung, durch Sterben zum Leben und zur Herrlichkeit. Auch unser Weg ist ein Dornen- und Kreuzesweg. Auch er führt über Golgatha zur Auferstehung, durch Sterben des eigenen Ichs zum Leben und Herrlichkeit. Der Leidens- und Passionsweg der Gemeinde fängt damit an, dass uns Widerstand erwächst. Widerstand? Warum Widerstand? Nun seht, wir haben doch festgestellt, dass wir vor Gott Bettler sind. Bettler, die ein Leben lang alleine nur aus seiner Gnade leben können. Aber wir haben auch gesehen, dass wir nicht in der Tiefebene von Jericho, diesem tiefsten Punkt in unserem Leben, bleiben müssen. Denn all diejenigen, die sich einmal Jesus zugewandt haben, die haben sich aufgemacht und sind in seine Nachfolge getreten. Und wer jemand nachfolgt, der hat das gleiche Ziel vor Augen wie der, der vorausgeht. Der Apostel Paulus schreibt nun im Römerbrief Kapitel 12, Vers 2 über solche Nachfolge: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes. Dieses Nachfolgen, dieses ständige Fragen nach Gottes Wille, das macht uns zu Fremdlingen in Jericho. Diese Veränderung, dieser Sinneswandel seit der Zeit unserer Bekehrung, das macht uns zu Fremdlingen, ihr Lieben, in dieser Welt. Unser Jerusalemweg ist es, der den Widerstand der Jericho-Bevölkerung geradezu herausfordert. Und oftmals kommt die Herausforderung sogar von solchen, die in ihrem Eifer den Bettler am Wegesrand hindern, zu Jesus zu kommen. Lukas schreibt in Vers 39, die aber vorangingen, bedrohten ihn, er solle schweigen. Es waren also nicht die, die Jesus nachfolgen, sondern solche, die ihm vorangingen. Solche, die ihn auf dem Weg überholt hatten, die schneller am Ziel sein wollten. Oder, wenn ich es einmal etwas anders verstehen darf, solche, die sich besonders heilig, besonders fromm glaubten. Und in der Tat sind es nicht auch manchmal in unserem Leben solch Fromme, die uns bedrohen uns irgendwie Enge schaffen, sich noch über das Wort hinausstellen wollen und uns dadurch an einem freudigen Christsein hindern wollen. Aber ihr Lieben, Widerstand gehört nun einmal zur wahren Nachfolge Jesu Christi. Ganz gleich, von welcher Richtung er auch kommen mag. Und je treuer und genauer, je konsequenter ein Nachfolger Jesu seinen Jerusalemweg geht, desto größer wird der Widerstand. All denen, die in ihrem Leben als Zeugen Jesu keinen Widerstand verspüren, all denen, bei denen die Nachfolge so aalglatt verläuft, all denen möchte ich zurufen: Überprüft einmal eure Nachfolge. Der Teufel muss euch vielleicht keinen Widerstand erwachsen lassen, weil es nicht notwendig ist. Er besitzt euch ja sowieso. Oder glaubt ihr, dass Gottes Wort die Unwahrheit spricht, wenn er sagt, der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat einen großen Zorn? Warum hat er denn einen großen Zorn? Eventuell deshalb, weil er den Leuten, den Wankelmütigen, denen, die auf beiden Seiten hinken, denen, die eine Nachfolge auf die leichte Schulter nehmen, nachstellen muss? Gewiss nicht. Sondern er hat einen großen Zorn deswegen, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat, die zu verschlingen, die Jesus ernsthaft nachfolgen. Denen wird er von allen Seiten Widerstand entgegensetzen. Denen will er das Leben schwer machen. Die wird er verfolgen, bedrängen und von allen Seiten her bedrohen. Die anderen, ihr Lieben, die sind ihm sowieso gewiss. Um die muss er sich nicht bemühen. Ja, ihr Lieben, diesen großen Zorn, den bekommen die ernsthaften Nachfolger zumeilen mächtig zu spüren. Denn Christi Reich zu zerstören, darauf hat er es doch abgesehen. Und für seinen Feldzug findet er auf Erden überall willige Werkzeuge, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Wir sind heute schon so weit, dass Christus aus Millionen Herzen verbannt ist. Verbannt aus den Häusern, verbannt aus den Schulen, verbannt aus dem Staat. Als am 22. November bei der Vereidigung der deutschen Abgeordneten der Zusatz »So wahr mir Gott helfe« gesprochen wurde, ihr Lieben, da drängte sich mir die Frage auf, wer von Ihnen fragt denn wirklich nach Gottes Hilfe bei seinen Entschlüssen? Ja, man hat den Herrn Jesus hinweggetan aus den Häusern und immer mehr wird er auch aus den Gotteshäusern verbannt. Als wir vor einigen Monaten im Raum Schaffhausen einen Gideon-Dienst in einer Kirche vereinbaren wollten, da sagte uns die Pfarrerin doch glatt: Ihr könnt eure Arbeit vorstellen, aber den Namen Jesus Christus dürft ihr niemals erwähnen. Ja, Christus darf in manchen Kirchen nicht mehr genannt werden, dafür aber alles andere. Oder vielleicht haben Sie es ja auch gelesen. In seiner Topic-Ausgabe vom Dezember 2005 berichtet Ulrich Skambrax über einige Auswüchse in diversen Kirchen. Den harmlosesten Bericht möchte ich Ihnen kurz zitieren. Unter der Kirchenorgel in der Lutherkirche in Köln-Nippes hat Pfarrer Thomas Dietrichs eine Theke eingerichtet, an der freitags frisch gezapftes Bier und sonntags zum Gottesdienst Wein ausgeschenkt wird. Mit den Einnahmen will der Pfarrer die Kirchenkasse sanieren. Zitat Ende. Ich glaube nicht, dass Gott in solchen Kirchen, in solchen Gemeinden noch anwesend ist und die Menschen in alle Wahrheit hinein zu leiten. Ja, ihr Lieben, wir stehen mitten in der Sündflut. Das meint eine Flut von Sünde. Aber eben mitten hineingestellt ist auch das Wort Jesu an seine Jünger: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Lasst mich dieses Wort zum Schluss noch einmal kurz aus einer anderen Sicht heraus verstehen. Der Jerusalemweg der Gemeinde, Der Weg der Nachfolge, das ist ja nicht nur ein Weg gepflastert mit Disteln und Dornen, nicht nur ein Kreuzesweg, sondern es ist auch der Weg zum Ziel. Der Weg zur letzten Vollendung, der Weg in die obere Herrlichkeit. Die Schrift sagt uns, dass aus dem Vergehen von Himmel und Erde einst, das heißt nach dem tausendjährigen Friedensreich und nach dem letzten Gericht, was entstehen wird? Ein neuer Himmel und eine neue Erde, in welchen die Gerechtigkeit wohnt. Und dann bezeugt Johannes in Offenbarung Kapitel 21, Vers 2 diese wundervollen Worte: Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und dieses neue Jerusalem wird ein Ort von unvergleichlicher Schönheit sein. War unser Herr Jesus im alten Jerusalem der Verspottete, der Verachtete, der Gegeißelte, so wird er im neuen Jerusalem der sein, dem man huldigt und Ehrfurcht erweist. War er im alten Jerusalem der am Holz erhöhte und gekreuzigte, so ist er nun im neuen Jerusalem der auf dem Thron erhöhte und gekrönte. Myriaden von Engeln werden die Stadt bewohnen und auch all die Bettler aus der Tiefebene von Jericho. Die Bettler, die durch Christus sehend wurden, Bettler aus Israel und den Nationen, zu denen auch wir uns zählen dürfen, all die, die aus Gnade zur wahren Gemeinde Jesu Christi berufen wurden, all die gehören mit zu den Bewohnern dieser herrlichen Stadt Jerusalem. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Wenn du, liebe Schwester, wenn du, lieber Bruder, Jesus angehörst, wenn du gewiss weißt, ich bin ein Kind Gottes, wenn sein Geist dies deinem Geist bezeugt, dann, aber nur dann, darfst du dieses Wort auch im Blick auf das neue Jerusalem sehen. Dein Glaube wird dann ins Schauen übergehen. Dein dornenvoller Kreuzesweg wird zur Herrlichkeit und all deine Tränen in dieser Tiefebene von Jericho werden zur ewigen Freude. Möge Gott dieses Wort segnen. Amen.
Schmal und steil und oft was dort liegt, scheint der Paten vor, und des Pilgers Fuß ermüdet auf dem Weg hervor. Durch den Blick nach oben wird das Herz aufs Neue erhoben, denn wir nahen, ja, wir nahen.
Soeben eine Botschaft von Erich Fischer mit dem Thema Auf dem Weg nach Jerusalem. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, eins unserer neuen DVDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!